SWR 2 Lesenswert Magazin.
Thomas Kling betrat als junger Mann die literarische Bühne. Um die Jahrtausendwende hatte er so vielbeachtete Gedichtbände wie Erprobung herzstärkender Mittel, Geschmacksverstärker, Morsch und Brennstaben veröffentlicht. Bandtitel, die auf das hohe Sprachbewusstsein und die Eigenheiten dieses Werks deuten. Kling hatte von Beginn seiner Dichterlaufbahn an auch mit Live-Auftritten für Aufsehen gesorgt, mit heute legendär gewordenen, musikalisch begleiteten Lesungen, die er als Sprachinstallationen bezeichnete. Durch sie erneuerte er das Format der Dichterlesung.
4 Wünsche für den professionellen Vortrag des Gedichts. 1. Kein Genuschel, bitte. 2. Didaktik hat weder im Gedicht noch auf der Bühne etwas verloren. Die Leute sind gar nicht so doof, wie ihr glaubt. Also bitte keine autoexegetischen Turnübungen. Das Gedicht kann sich ganz gut selbst moderieren. Die 80er Jahre sind echt vorbei. Daher 3. Bitte, bitte keine Mätzchen-Performance mehr. 4. Siehe 1.
Feinsinnig und findenreich waren Klings Auftritte und seine Texte. Intelligent, rhetorisch versiert und unterhaltsam, voller blitzendem Humor. Das zeigen 2 Zitate aus der Rede, mit der Kling sich 2001 der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung als Mitglied vorstellte.
Dass ich Gedichte schreibe, habe ich trotz meiner Heimatstadt Düsseldorf geschafft, in der ja eher die flotten Werber zu Hause sind. Fehler passiert. Jeder Junge, der nur ein bisschen Händchen hat für die Sprache, geht da natürlich in die Agentur und macht sich so richtig die Taschen voll vom Feinsten. Ich schlage Bücher auf und zu und sehe mich als Lexikonkritiker an. Das Bücher auf und zuschlagen hat ganz klar mit dem Herkunftsstrang aus dem einschlägig bekannten evangelischen Pfarrhaus zu tun und eben dessen Tradition und Möglichkeit von Mündlichkeit und Schrift. Das heißt also, eigentlich bin ich dieser Branche treu geblieben, der nämlich populär zielsicher gesetzten Wendung unter Beibehaltung einer gewissen Hochgestochenheit, vorgetragen mit dem Habitus des Histrionen.
Ganz klar, hier inszeniert sich einer gekonnt und ziel- und selbstsicher. Sogar Alliterationen setzt Kling so selbstverständlich und frisch ein, dass man sie nicht abgedroschen, sondern zwingend findet. Er kokettiert in der Rede mit der Bescheidenheit des Künstlers im Gegensatz zum Werber. Er tritt als Büchermensch auf und, mit Verweis auf seine protestantische Sozialisation, auch als Menschenfischer. Er tritt auf als Histrione, dem das Theatrale, die Bühne nicht nur liegt, sondern der beides geradezu sucht. Er zieht virtuos die Register. Verglichen man sein Schreiben mit der Stimme eines Sängers, würde man ihm einen Tonumfang über mehrere Oktaven attestieren. Das folgende kurze Gedicht »Rheingau und Ohr« aus dem Band »Brennstaben«, das sich auf Bingen als gemeinsamen Geburtsort von Thomas Kling und dem von ihm geschätzten Stefan George bezieht, schlägt große zeitliche und assoziative Bögen. Dennoch franzt es nicht aus.
»Rheingau und Ohr«, nee, Blichte, eigentlich unbelichtete Gegend, das wächst von oben zu. Hier gegenüber Germania verhüllt, Wagnernd. Gegenüber hier sei ich geboren. Hier ist der Kaiser samt Ross fast in die Luft geflogen, neblichterweise einmal, raureif, versoffene Rebendüsternis.
Kling erläutert in dem Text »Leuchtkasten Bingen Stefan George Update«, dass das hier bedichtete Niederwalddenkmal, die bewaffnete Germania nach Frankreich ausgerichtet, bis heute als Ausflugsziel diene. Aber kaum jemand wisse, dass der Hohenzollernkaiser bei der Einweihung in den 1880er Jahren von Anarchisten in die Luft gesprengt werden sollte. Das thematisiert Rheingau und Ohr. Mit jedem Gedicht, jedem neuen Band entwickelte Kling sein poetologisches Programm weiter. Konzentriert setzte er Gegenwärtigkeit und Geschichte ins Verhältnis, konzentriert vermittelt er zwischen Anschaulichkeit und Abstraktion. Wie planvoll Kling bei der Arbeit vorging, begreift man nun durch die ersten 3 Bände der Werkausgabe. Sie versammeln die zu Lebzeiten erschienenen Einzelbände und enthalten auch den Sprachspeicher, Klings Zusammenstellung deutschsprachiger Gedichte anderer Autoren, und sie enthalten bislang unveröffentlichte oder aus Bänden aussortierte und verstreut veröffentlichte Lyrik. Der vierte Band, der Essays und Rezensionen enthält, zeigt einen Autor, der sich kritisch reflektierend und unermüdlich ins Verhältnis zu Haupt- und Seitenlinien der abendländischen Literatur setzt. Man staunt über Klings profunde Begeisterung für Oswald von Wolkenstein, für die mystische Dichtung der Soeur Ines de la Cruz, für Georg Trakl, Hugo Ball und Walter Serner, für Else Lasker Schüler, die er als Auftrittsbombe und Rampensau bezeichnet, wie auch für jüngere Lyriker, etwa Marcel Bayer, Sabine Schoo und Anja Uttler. Man amüsiert sich, wenn Kling sich abgrenzt von Andreas Gryphius und der
Schulbuchbekannten Depressivität der Tränen des Vaterlandes,
die er als Anfangspunkt der neueren Betroffenheitslyrik nach 1968 begreift. Wenn er seine Abneigung gegen Hugo von Hofmannsthal freien Lauf lässt und dessen
dünn aristokratisches Schwammerlsüppchen
kritisiert. Man amüsiert sich, wenn Kling über Ingeborg Bachmanns Gedichte befindet. Sie fielen unter die Rubrik
50er-Jahre-Lyrik, ein angestrengtes Warten in der Vierfruchtmarmelade der Bilder.
Die neue Ausgabe, aus deren Primärtexten und kenntnisreichen Nachworten man immer weiter zitieren möchte, beweist, warum Thomas Kling unter den deutschsprachigen Dichtern der Nachkriegszeit eine Ausnahmestellung gebührt. Kling verfügte über ein ganz und gar außergewöhnliches Talent und, bei aller Offenheit und Neugier, offenkundig über ein untrügliches Gespür für seinen eigenen Ton, über blitzende Energie, mit der er das ruhende Sprachmaterial in Bewegung brachte.